Vielen Dank, Martin, für dein, ja, mehr als nur Singen. Vielen Dank wirklich, dass du uns mit reingenommen hast in deine Gedanken. Und vieles von dem, was ich für die Predigt vorbereitet habe heute, ist schon angeklungen. Also wir sind heute ein sehr gutes, großes Ganzes, in dem wir uns ergänzen. Steffen hat schon gesagt, ich habe überlegt, das habe ich euch ja auch schon angeteasert vor 2 Wochen, dass ich gerne noch mal mehr über Jona sprechen würde. Weil ich merke, dass diese Geschichte mich schon bewegt und dass da sehr, sehr viel drinsteckt. Wenn ich so an die Rückmeldungen denke, die ich von euch bekommen habe von vor 2 Wochen, dann ging es, glaube ich, vielen von euch auch so, dass man merkt, wenn man da wirklich tief reinsteckt in diese Geschichte, dass da viel mehr drin ist als nur die Geschichte eines kleinen Propheten, der ein bisschen auf Umwegen war, sondern dass Gott da sehr, sehr viel mehr reingesteckt hat. Zur Erinnerung. Ich habe vorhin schon die Predigtfolien probiert und da hat Markus gesagt, ach, da ist schon wieder der Wal. Genau, also zur Erinnerung, das war der Wal vom letzten Mal und da ging es genau darum, wie Gott zu uns sprechen kann und das hat er ja auch in Form von einem Wal gemacht. Und heute geht es um die Szene, das habe ich euch ja auch schon gesagt, um die Szene auf dem Schiff. Also um dieses Gespräch zwischen Jona und den Matrosen, Jona und den Seeleuten und die große Frage, ja, warum passiert in der Welt das, was passiert? Also man kann da sehr viel rausinterpretieren aus diesem Gespräch zwischen Jona und den Seeleuten. Ich habe mich für heute Morgen so ein bisschen an der Frage orientiert, die wir vor 2 Wochen hatten. Da ging es darum, was Gott eigentlich zu uns sagen möchte. Und heute Morgen soll es darum gehen, wie wir von Gott sprechen sollten oder wie wir es vielleicht auch nicht sollten. Jona ist da ja auch in dem Punkt manchmal ein negatives Beispiel. Also er ist nicht immer ein großes Vorbild vielleicht, auch wenn er für mich sehr stark aus dem Herzen spricht, weil er eben sehr menschlich handelt und ich mich da sehr stark wiedererkenne. Also darum geht es heute Morgen, um die Frage, wie wir von Gott sprechen sollten. Und als allererstes lese ich euch mal die Einleitung dieser Szene. Ihr seht da gerade schon, da fliegt alles Mögliche aus dem Schiff runter. Und es geht um die Frage, was passiert eigentlich, was ist eigentlich passiert, dass es zu dieser großen Dramatik, diesem Sturm auf der See gekommen ist. Und da lese ich euch, genau, das Schiff ist auch unterwegs weiter, lese ich euch mal die Verse aus dem 1. Kapitel vor, die so ein bisschen einleitend heute Morgen sind. Da lese ich aus dem 1. Kapitel die Verse 5 bis 7. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte, wie kannst du nur schlafen? Auf! Bete zu deinem Gott, vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann, dann müssen wir nicht untergehen. Die Matrosen sagten zueinander auf, lasst uns Lose werfen, sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Also Jona besteigt hier dieses Schiff und wir hatten ja schon darüber gesprochen, also Ninive lag im Osten, Südspanien, also Tarsis, wo das Schiff hingehen sollte, war komplett der Westen. Also er hat genau das Gegenteil bewusst gemacht von dem, was Gott von ihm gewollt hatte. Und er besteigt dieses Schiff und er verkriecht sich auch noch in der untersten Etage, also im untersten Loch des Schiffes, einfach im Bauch des Schiffes und schläft, um einfach nichts mehr mitzubekommen. Also so ein bisschen der Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt, so erscheint mir Jona hier. Und dann bricht eben dieser große Sturm los und auch auf dem Schiff herrschen irgendwie komplett verkehrte Verhältnisse. Es ist nämlich so, dass der Prophet das tut, was man vielleicht von heidnischen Matrosen erwarten könnte. Er macht nichts. Er macht einfach gar nichts. Er steckt den Kopf in den Sand. Und die heidnischen Seeleute tun das, was man eigentlich von einem Propheten erwarten würde, sie beten. Sie fangen an zu erkennen, jetzt brauchen wir Hilfe von etwas Größerem. Natürlich können wir jetzt sagen, wir lesen das ja in Vers 5, die Matrosen beten zu den Göttern, die sie kannten. Also das heißt nicht zum Gott Jahwe. Da könnten wir jetzt sagen, es ist ja überhaupt total sinnlos, dass sie überhaupt zu diesen Göttern nur gebetet haben. Die konnten ja wahrscheinlich gar nichts ausrichten, diese Gebete. Aber die Matrosen tun das, was jeder Mensch in schwierigen Situationen erstmal tut. Er wendet oder sie wenden eine Methode an, die sie kennen. Das heißt, man sagt so ein bisschen in der Psychologie, das sind vertraute Bewältigungsstrategien. Also das heißt, sie greifen erstmal auf das zurück, was sie kennen von den Strategien und Lösungsansätzen, die vorher in ihrem Leben schon gezogen haben, wo sie gute Erfahrungen mitgemacht haben. Also sie beten zu den Göttern, die sie schon kennen. Und sie suchen erstmal nach Lösungen. Das machen Menschen ganz automatisch, auch ihr, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, wenn ein Problem auf euch zukommt, was macht ihr dann als allererstes? Und jetzt nicht beten, weil das ist ja dann die Kinderstundenantwort. Also was macht ihr als allererstes, wenn euer Schlüssel weg ist? Suchen, genau. Also ihr. Und was macht ihr, wenn ihr sucht? Überlegen, okay. Also ich überlege nicht, sondern als eine meiner ersten Reaktionen ist, ich stülpe einfach meinen Rucksack komplett einmal von innen nach außen, schütte alles aus in völliger Panik und hoffe, dass der Schlüssel da drin ist. Da dränge ich nicht drüber nach, das mache ich einfach, weil ich hoffe, dass er einfach da drin ist. Ja, es gibt auch Leute, die da ganz strategisch vorgehen, Papa zum Beispiel. Mein Papa, der ist so, dass er dann ganz ruhig fragt, wo hast du ihn denn als letztes gesehen? Okay, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das mit mir macht, wenn ich völlig panisch einfach nur diesen Schlüssel oder was auch immer suche. Genau, also es gibt verschiedene Strategien, die wir Menschen haben, wie wir Probleme angehen. Das war jetzt natürlich irgendwie eine lustige Situation, die wir beschrieben haben, aber die Matrosen sind gerade in extremer Lebensgefahr. Und auch dort ist es aber so, wie bei dieser Schlüsselsuche, sie greifen als allererstes auf Lösungen oder auf Ansätze, auf Strategien zurück, die sie schon kennen aus ihrem Alltag, aus ihrem Kontext. Problematisch wird es ja immer erst dann, wenn die Strategie, die wir sonst immer anwenden, nicht funktioniert. Also problematisch wird es bei mir immer dann, wenn auf meinem Boden alles liegt aus meiner Tasche, nur nicht der Schlüssel. Dann wird es wirklich problematisch und dann kommen die Hitzepickel auch auf mein Gesicht. Und hier bei den Soldaten, bei den Matrosen, da merken wir auch, ihre gängigen Lösungen funktionieren nicht. Also das heißt, die Götter reagieren nicht. Und auch das Ballast abwerfen funktioniert nicht. Also das alles über Bord zu werfen, was irgendwie Erleichterung bringen könnte, bringt auch hier nicht. Und dann fangen sie an, einen neuen Weg zu überlegen. Und das ist der Weg, wer ist schuld? Das ist ja eigentlich, würde ich sagen, aus zwischenmenschlicher, seelsorgerlicher Perspektive jetzt nicht gerade der idealste Ansatz, zu fragen, wer ist schuld. Wir können aber auch positiv formulieren und sagen, sie versuchen die Ursache rauszufinden. Und das ist ja eigentlich etwas sehr Vorbildliches, das sehr Sinnvolles. Also zu fragen, warum bin ich gerade in der Lage, in der ich mich befinde? Und sie fangen dann auch noch an, eine wirklich sehr schräge Strategie anzuwenden. Sie werfen Lose. Das ist für uns heute völlig absurd. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wenn ihr irgendwas gesucht habt, einfach angefangen habt, Lose zu werfen, um die Frage zu beantworten, wo diese Sachen sind oder warum die Dinge in eurem Leben passiert sind. Aber Gott benutzt eben diese total schräge, für die Menschen damals übrigens relativ normale Strategie und zeigt ihnen die Lösung ihres Problems. Und die Lösung oder das Problem ist der fremde Passagier. Also das Problem sind nicht die Menschen, sondern das Problem ist Jona. Und damit entspinnt sich dann ein ziemlich interessantes Gespräch, um das es heute Morgen gehen soll. Also das war jetzt gerade so ein bisschen die kleine Einleitung, was davor passiert ist. Also es geht um die Frage, wie können wir mit anderen Menschen über Gott reden und was können wir dabei Jona und dem Gespräch mit den Matrosen lernen und vielleicht genauso machen oder auch anders machen. Zur Erinnerung nochmal, Steffen hat es gerade schon ein bisschen angedeutet. Jona ist wirklich ja so eine Mischung aus Vorbild und vielleicht auch Anti-Held. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, für mich ist Jona ja eigentlich das Hauptbekehrungsobjekt Gottes. Also die Leute von Ninive und auch die Menschen auf dem Schiff, die Matrosen, die spielen eigentlich in dieser ganzen Geschichte nur eine wirklich kleine Rolle, eigentlich eine Nebenrolle. Wir Christen lesen ja gern dieses Buch und sagen, es geht um die Errettung eines großen Volkes. Aber eigentlich, wenn wir uns angucken, wie viel Energie und wie viel Kraft und wie viel Zeit Gott in Jona investiert, dann merken wir, wahrscheinlich geht es hauptsächlich um die Errettung des Propheten, also um die Bekehrung eines Mannes, der der Meinung war, er wusste ganz genau, wie Gott ist und was Gott möchte von ihm. Also der Fokus der Geschichte liegt bei Jona, bei seiner Umkehr, seinem Einsehen und seinem Wandel. Das nur als kurze Erklärung, wenn ihr euch fragt, sind die Matrosen vielleicht dann unsere Vorbilder? Werden wir sehen, was passiert. Der erste Punkt für heute Morgen, den ich mir überlegt habe, ist, wie können wir über Gott sprechen? Und da merke ich, es geht in den ersten Versen, die dann folgen, eigentlich um Fragen. Es geht nicht um fertige Antworten, die Jona hier wie so ein Baustein einfach den Leuten überstülpt, sondern es geht um die Fragen, die die Matrosen an Jona haben. Ich lese euch mal ein paar Verse vor, um das deutlich zu machen. Also in Kapitel 1, da Vers 8, da steht, die Matrosen fragten ihn, sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Und dann kommt die Antwort von Jona in Vers 9, aber es geht auch noch weiter mit den Fragen. Da ergriffen die Männer große Furcht und sie sagten zu ihm, was hast du nur getan? Denn die Männer hatten sich von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn geflohen war. Sie fragten ihn, was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Also die Menschen, die Matrosen, haben extrem viele Fragen. Wer bist du? Woher kommst du? Woran glaubst du? Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Wenn man das so liest, also bei mir, als ich den Text so gesehen habe, da habe ich gedacht, boah, das ist ja super. Das ist ja perfekt. Endlich mal Menschen, die Fragen haben. Fragen, anhand derer man ein großes, tolles Gespräch über das Evangelium und über alles Mögliche entspinnen können. Aber Jona bleibt hier relativ schmalspurig mit seiner Antwort. Wenn man sich dann so ein bisschen hineinversetzt, das habe ich auch versucht, dann müssen wir ja uns immer noch in Erinnerung rufen, es ist absolute Lebensgefahr, in der sie sich hier gerade befinden. Also es ist kein entspanntes Gespräch auf der Straße oder im Wohnzimmer oder in irgendeinem Café, wo man dann groß ausholen könnte, sondern die Menschen, auch Jona, befinden sich hier in einer absoluten Not- und Lebensgefahr. Und deshalb kann man das schon nachvollziehen, dass er sehr, sehr wenig Antworten auf diese vielen Fragen eigentlich gibt. Das Einzige, was er sagt, ist, dass er ein Hebräer ist und dass er an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs glaubt. Und die Reaktion der Männer ist schon erstaunlich. Sie merken anhand eines Satzes von Jona, also Jona sagt einen einzigen Satz und auf einmal geht den Männern der Kopf und das Herz auf. Also sie verstehen sofort, das ist die Wahrheit, was Jona dort gesagt hat. Sie verstehen aber auch, Jona hat echt Mist gebaut. Also sie halten ihm das sofort vor und sagen, wie konntest du das nur bloß tun? Wie kamst du dazu, vor diesem großen Gott davonzulaufen? Und ich finde, Jona macht hier zum zweiten Mal, das erste Mal erwähne ich gleich nochmal, Jona macht hier zum zweiten Mal etwas mal richtig. Und das ist, dass er keine Antwort gibt. Er gibt keine Antwort auf die Frage, wie konntest du das bloß tun? Und ich glaube, das macht er, weil er genau weiß, Ausflüchte und faule Ausreden bringen jetzt nichts mehr. Also ich kann den Menschen hier auf dem Schiff nichts mehr vormachen. Ich habe wirklich Mist gemacht. Und wie oft ist das so, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, ob das jetzt Gespräche über Gott sind oder auch einfach normale, gedrängte Gespräche, also einfach Gespräche mit anderen Menschen, ob Christen oder Nicht-Christen, wie oft ist das so, dass wir eigentlich schon fertige Antworten bei uns im Kopf haben oder dass wir Floskeln haben, die wir immer wieder benutzen oder Worthülsen, Erklärungen, wie Dinge, warum Dinge so sind, wie sie sind. Wir haben schon unsere fertigen Erklärungsmuster. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, was die Matrosen haben. Wir haben bestimmte Handlungsweisen, die wir einstudiert haben, die wir immer wieder machen, wenn Probleme kommen. Und wir haben auch bestimmte Antworten in uns immer parat, die wir einfach so abspulen. Und eine von diesen sehr einfachen Antworten ist, Jesus ist für deine Sünden gestorben und deshalb bist du erlöst. Es ist ein bisschen besser geworden, aber ich habe schon den Eindruck, früher war noch ein bisschen mehr so ein Denken dahinter. Das ist wie so ein magisches Wort. Also du hast gerade von einem Dosenöffner für die Stadt gesprochen und ich glaube, manche Menschen hatten oder haben auch immer noch den Eindruck, man muss einfach nur diesen Satz sagen und dann kommt die große Erleuchtung und die große Erlösung in das Herz der Menschen und alle Probleme lösen sich damit. Aber meine Erfahrung ist, es funktioniert leider nicht. Und ich glaube, dass weniger die Botschaft das Problem ist, sondern die Realität, in der die Menschen sind, die ist anders als das, wovon wir sprechen, wenn wir diesen einen Satz sagen. Die Menschen verstehen überhaupt nicht, was dieser Satz überhaupt zu bedeuten hat und was er mit ihrem Leben zu tun hat. Und ich denke, das hat Jona in dieser Situation, wo er das zweite Mal etwas richtig gemacht hat, genau verstanden. Die Matrosen brauchten eine echte Antwort und nicht nur ein hochgestochenes, großes Prophetenwort, sondern sie brauchten eine echte Antwort. Und die kommt dann in dem nächsten Vers. Der nächste Punkt heißt also über Gottes Größe reden. Und ich war gerade sehr berührt von euren Gebeten während der Lobpreiszeit, weil da war auch so ein Moment, wo ich glaube, viele von euch auf einmal gemerkt haben, wir sind halt wirklich klein und Gottes Größe ist viel, viel allumfassender als all das, was wir denken und vielleicht auch tun können. Und genau so eine Antwort gibt Jona hier auch den Matrosen in Vers 9. Er sagt, ich bin ein Hebräer, ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, er hat das Meer und das Festland geschaffen. Das ist nicht ein Satz, sondern das sind drei Sätze, aber es ist wirklich sehr, sehr reduziert, sehr, sehr simpel. Aber wenn wir uns diese Worte hier mal anschauen, dann merken wir, Jona packt genau das rein, was wichtig ist in dieser Situation. Er sagt nicht mehr und er auch sagt nicht weniger. Er nennt den Namen Gottes, also Jehova, das kam auch in dem Lied vor, in dem Hebräischen, was wir gerade gesungen haben. Und das ist der Name Gottes, mit dem die Matrosen wussten, um den Gott geht es, also um den einzigen Gott. Er hat nicht einfach um den heißen Brei drumherum geredet und gesagt, ja, es gibt da noch einen anderen Gott, den kennt ihr noch nicht, sondern er hat ganz klar gesagt, ich verehre Jehova. Und dann sagt er den Gott des Himmels. Das ist in der Antike eine Formulierung gewesen für einen Gott, der die ganze Welt gemacht hat. Also der Himmel umspannte ja für die Menschen die komplette Welt, ist ja für uns auch heute immer noch so. Und ein Gott des Himmels ist also ein Gott, der wirklich alles in der Hand hat. Also der allumfassend ist, der nicht nur auf eine Region oder eine Thematik beschränkt ist, sondern der die ganze Welt in seiner Hand hat. Man könnte das auch übersetzen, was Jona dort sagt, ist, ich verehre den einzig wahren Gott und er ist größer als alles, was ihr euch vorstellen könnt und hat alles in der Hand. Das sagt er den Menschen eigentlich. Und da macht Jona zum ersten Mal etwas richtig. Nämlich, er sagt, Gott ist größer als ich. Und ich stelle mich hier nicht in den Mittelpunkt und erkläre, was ich alles schon gemacht habe. Eigentlich hätte er ja super viele Möglichkeiten gehabt. Die Leute haben ihn ja gefragt, was machst du von Beruf? Wer bist du? Hätte er erzählen können, ich bin ein Prophet. Ich weiß, ihr wisst nicht, was ein Prophet ist. Also ein Prophet ist ein Mensch, der besondere Weise Gottes Stimme hört. Aber das macht er alles nicht. Er reduziert die Botschaft auf die eine wichtige Sache und das ist Gottes Größe und nicht seine eigene Größe und seine eigene Bedeutung. Und an der Reaktion der Menschen, habe ich schon gesagt, an der Reaktion der Matrosen merken wir, Jona hat die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Menschen weitergegeben. Das kommt ja dann, wo die Männer große Furcht bekommen und sie sagen, was hast du getan? Da schrien sie zum Herrn und beteten, Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr, wie es dein Wille war, so hast du es getan. Also sie werfen ihn über Bord und wissen aber ganz genau, sie müssen das jetzt mit Gott klären, mit dem Gott, der alles in der Hand hat. Und sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Das heißt eigentlich im Endeffekt, wir fangen an, als der Sturm sich legt, einen Gottesdienst auf dem Schiff zu feiern. Also sie fangen an, Gott anzubeten, obwohl der Prophet Jona nicht mehr an Bord ist. Also Jona ist schon längst aus dem ganzen Geschehen in eine andere Situation hineingeworfen von Gott. Und in dem Moment fangen die an, Gott anzubeten. Das heißt, das Schiff wird eigentlich so ein wandelnder Tempel oder ein wandelndes Gotteshaus. Es ist wahrscheinlich alles andere als ein geweihter Ort gewesen, als alles andere als ein heiliger Ort gewesen. Aber die Matrosen haben anhand von den Einsätzen von Jona verstanden, wir müssen dem einen wahren Gott jetzt anbeten und danken und ihm versprechen, dass wir an ihm dranbleiben werden. Und das machen sie. Und das machen sie, und das haben sie verstanden aus meiner Perspektive, weil sie Gottes Größe verstanden haben. Und das ist in der Situation das Einzige gewesen, was wirklich wichtig gewesen ist. Der dritte Punkt für heute Morgen, den ich hier klar rauslege, ist die Frage nach der Schuld. Ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen eine ältere Denkweise ist, wir sagen einfach nur den Satz, Jesus ist gestorben und dann ist alles gut. Es gibt noch einen zweiten Satz, den ich sehr oft gehört habe, wenn es darum ging, wie man evangelisiert. Und der hieß, wir müssen den Menschen von ihrer Schuld erzählen. Und es stimmt auch. Die Schuld ist etwas, was uns Menschen ja zum Verderben werden kann. Aber wie auch in den anderen beiden Punkten, die ich gerade gesagt habe, ist die große Frage, wissen die Leute überhaupt, was Schuld ist oder was ihre Schuld sein könnte? Und ich merke, der Dosenöffner bei den Menschen ist nicht, sie mit ihrer Schuld zu konfrontieren, sondern der Dosenöffner ist, die Menschen mit meiner Schuld zu konfrontieren. Zu sagen, was ich in meinem Leben schon alles nicht hinbekommen habe, was die Probleme in meiner Gottesbeziehung waren und vielleicht auch sind. Und das, was Jona hier macht, das beeindruckt mich sehr. Wenn wir mal in den Vers 12 reinschauen, da sagt er, ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Er hätte es auch anders machen können. Er hätte sagen können, eure Schuld ist, dass ihr nicht an den wahren Gott glaubt. Und stimmte ja wahrscheinlich sogar. Also sie lebten nicht bei Gott oder mit Gott, sie lebten in einer Gottesferne. Das ist ja auch eine Definition von Schuld. Also es hätte theologisch einige Ansatzpunkte gegeben, um die Menschen auf ihre Schuld hinzuweisen. Aber Jona macht es nicht. Und wir merken, sein Schuldeingeständnis wird zum wahren Zeugnis, also wird zum echten Evangelium hier in diesem Gespräch mit den Menschen. Er schiebt die Schuld nicht auf andere, er versucht auch nicht, sich besser zu verkaufen, als er ist, sondern er sagt ganz klar, ich bin schuldig geworden, und er gibt sogar zu, ihr seid in Lebensgefahr, weil ich schuldig geworden bin. Also er weiß ganz genau, wie hier die Realitäten gerade laufen. Und das ist das dritte Mal, dass Jona etwas richtig macht. Er versteht seine Schuld und er gibt sie nicht nur vor Gott zu, sondern er gibt sie auch vor den Menschen zu. Das beeindruckt mich sehr. Und wie gesagt, Jona ist für mich nicht nur ein Anti-Held, sondern auch jemand, den ich sehr gut verstehen kann, wo ich mich immer wieder wiederfinde. Und ich bin mir sicher, dass es auch den einen oder anderen unter euch gibt, der sowohl von Jona lernen kann, wie es richtig oder auch wie es nicht so richtig ist. Und das waren die Punkte für heute Morgen. Ich wiederhole nochmal, wenn wir mit anderen Menschen von Gott reden, dann denke ich, ist es immer besser, es über die Fragen zu machen, die die Menschen stellen und nicht über fertige Antworten zu versuchen, die wir selber uns in unserem Leben schon zurechtgelegt haben oder wo wir meinen, dass das die Antworten für die Menschen sind. Es ist genauso sinnvoll und wichtig, über Gottes Größe in diesen Gesprächen zu reden und nicht über unsere Größe, über unsere Bedeutung, über das, was wir schon alles erreicht haben in unserer großen Glaubenserfahrung. Und das Dritte ist, und das ist einer der wichtigsten Punkte für mich heute Morgen, die Schuld sollte angesprochen werden, aber nicht die Schuld der anderen, denn das ist eine Sache, die Gott mit den Menschen selber ausmacht. Aber die Schuld, die ich kenne, das ist vor allen Dingen die Schuld, die mir selber angelastet wird oder die ich mir selber anlaste. Und darüber können und sollten wir auf jeden Fall reden. Amen.